Guten Morgen miteinander. Ja, Sie ziehen in den Süden. Die Gemeinde und die Vögel. Und das ist das Thema von heute Morgen, wo wir miteinander anschauen wollen. Ich bin froh, hat Markus beides genommen, drei genommen, die hat passt und nicht nur etwas, sonst wäre jetzt ganz dumm drin gekommen, wenn er hier irgendeinen Bibelvers genommen hat, sondern einen, der in der Predigt vorkommt. In der Bibel lesen wir: Seht euch die Vögel des Himmels an. Also das wollen wir heute Morgen. Wir tun uns ein bisschen in die Ornithologie hineindenken. Nicht, dass ich ein Ornitholog bin, aber ein bisschen habe ich mich ein bisschen hineingelesen. Haben wir einen Ornitholog hier unter uns? Aha. Okay. Im Vogelschutzverein haben wir jemanden. Ja, ui. Ja, dann muss ich das schon das Richtige sagen. Ja. Aber in der Bibel steht tatsächlich nicht und lernt von ihnen. Das sagt wieder Ameisen, heisst das, und gang her, du Fauler, und zur Ameise und lerne von ihr. Bei den Vögeln steht es so nicht. Und trotzdem, wenn es heisst, seht euch die Vögel des Himmels an, dann kommt nachher schon etwas, was wir daraus lernen können. Und wir möchten eigentlich vor allem uns drei Sachen anschauen. Das eine ist das Vogelnest, das andere ist die Sorglosigkeit der Vögel und dann vor allem auch noch Zugvögel, Formationsflug. Und diese Sachen möchten wir anschauen miteinander. Der Vogel hier, der ist völlig durcheinander. Man sieht, der ist völlig aufgelöst und pfeift und tut und flattert und ist einfach außer sich. So habe ich es früher beobachtet, wenn wir mit dem Traktor ins Futter hineingefahren sind und die haben dort ihre Näschchen gehabt, die Schwalben haben dort ihre Näschchen gehabt, und dann sind wir auch mit dem Traktor oder ja, durchgefahren. Und in der Zeit, wo wir dort drinnen waren, ist noch der Auspuff hochgegangen, oder, und so, die sind wie gestört, sind die umeinander geflogen, sie haben nicht rein können, sie mussten vordran her umeinander flattern und haben natürlich Angst gehabt, um ihre Jungen und so weiter. Irgendwann sind wir ja dann schon rausgefahren mit dem Traktor. Aber etwa so sieht das aus. Der Vogel hier, der hat auch ein Problem. Und sein Problem ist das. Und das ist ein gröberes Problem. Ein zerstörtes Nest. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal beobachtet habt. Ich habe das schon mal beobachtet bei einem recht heftigen Sturm, wo einfach das Nest vom Sturm oben abgeweiht ist worden. Und nachher hörst du und siehst die Vögel rumflattern und pfeifen und tun. Und das ist nichts Schönes. Und jetzt sagt die Bibel uns in Sprüche 27, Vers 8, heimatlos und voller Unruhe sind Vögel, deren Nest zerstört ist. Ja, das können wir beobachten in der Vogelwelt. Heimatlos und voll Unruhe. Tatsächlich, voll Unruhe sind Vögel, wo das Nest zerstört ist. Flattern umher. Und jetzt wird der Vergleich gemacht in der Bibel, oder ich mache den Vergleich, was im Römer 3, Vers 23 steht: Alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren haben. Das, was Gott uns zugedacht hat, nämlich ewiges Leben in der Herrlichkeit, das haben wir alle zusammen verloren. Und zwar jeder Mensch. Jeder Mensch kommt irgendwann, wird er geboren, wird er erzeugt und wird geboren. Und irgendwann ist, jeder Mensch hat ein Ablaufdatum. Jeder Mensch wird irgendwann sterben. Das ist einfach so. Und hier steht, jeder Mensch hat die Herrlichkeit Gottes verloren, hat das ewige Leben verloren, hat letztendlich seine Bestimmung verloren, nämlich mit Gott zusammen in engster Gemeinschaft zu sein. Und das macht uns unglaublich unruhig. Auch die Menschen, die das gar nicht wahrhaben wollen. Und ich weiss nicht, ob du so ein Mensch bist. Und dann flattern wir umher. Wir suchen Sinn, wir suchen Freude, wir suchen Halt, wir suchen irgendetwas, das uns eine Bestimmung und einen Sinn gibt im Leben. Und das kann ganz verschieden sein. Das kann sein, dass wir das im Wohlstand suchen, in der Karriere suchen, im Job suchen. Alles nicht schlechte Sachen. Und wenn man es dort hier nicht findet, irgendwo in der Esoterik, in der Spiritualität und je nachdem, was man für ein Typ ist, in der Askese, das heisst im völligen Verzicht, und diese wiederum in der Ekstase irgendwie aus sich rauskommen können. Und wir flattern umher und dann gibt es viele im Alkohol, in den Drogen, irgendwo den Halt suchen, weil das tiefste innen wissen wir, und das steht auch so im Wort Gottes, hat Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und wir sehnen uns nach einem Halt, nach dieser Ewigkeit. Im Psalm 84 lesen wir, selbst der Vogel hat ein Zuhause gefunden. Der Psalmschreiber vom Psalm 84, der hat auch Vögel beobachtet und er hat gesehen, wie die Vögel irgendwo ein Nest gefunden haben. Das ist so ein schönes Bild. Wir waren ja kürzlich bei Hölz mit einem 60-Plus-Treffen, gehen Glas essen. Und genau so das haben wir gesehen, dort hier im Schopf. Die Vögel in dem Nest, das ist jetzt nicht gerade bei Hölz, ich kann nicht so schön föteln, aber im Internet habe ich das gefunden. Oder das ist doch ein schönes Bild, wie die da hier in Reihe und Glied sind, wie sie ihr Nestchen haben. Dort hier haben sie ein Nest gefunden. Und der Psalmschreiber hat noch etwas anderes beobachtet. Er sagt, wo dass er das beobachtet hat. Und das finde ich noch speziell. Bei deinen Altären kommt er zur Ruhe. Hat er seine Heimat, sein Nest gefunden? Das ausgerechnet bei den Altären. Und das hat nicht beeindruckt, der Psalmschreiber. Die Frage ist, was meint er denn mit diesen Altären? In Römer 3, wir haben vorhin gelesen, in Römer 3 steht gerade der folgende Vers, was heisst, wir haben die Herrlichkeit verloren. Wir haben sie verloren. Jeder Mensch, der auf die Erde geboren wird, hat die Herrlichkeit verloren. Aber, was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Christus uns erlöst hat. Gott nimmt sich uns an. Gott hat eine Ewigkeit, oder in Jesus Christus, er hat ja gesagt, als er hergegangen ist, ich gehe her, euch eine Wohnung zuzubereiten. Eine Ewigkeit, dass ihr bei mir sein dürft. Und darum ist er auf die Erde gekommen. Und interessant ist eben, dass der Psalmschreiber hier schreibt, bei deinen Altären, das hat eine tiefere Bedeutung, wenn wir es dem annehmen und das anschauen. Und zwar ist es so, Altäre, das ist ja Mehrzahl. Es ist nicht nur ein Altar gewesen, und das ist in der Stiftshütte so gewesen, und nachher auch im Tempel, dass im Vorhof ein Altar hatte. Der eherne Altar. Und was ist dort hier passiert? Dort hier hat ununterbrochen müssen, geführt werden und hat man müssen schauen, dass dort hier ein Opfertier für die Sünde, je nachdem, wenn jemand gerade gesündigt hat und gewusst hat, ist er mit einem Lamm gekommen und hat das schlachten und dann hat man das dort als Opfer gebracht. Aber das ist nicht nur dann, wenn irgendjemand gekommen ist, der gerade ein Opfertier gebracht hat, mit der Priesterdienst hat beinhaltet, mit ununterbrochen dort hier geopfert. Ununterbrochen. Und das heisst, an diesem Altar, an diesem einen, wo der Psalmschreiber hier sagt, dort hier hat der Vögel beobachtet, in der Nähe von diesem Altar. Und dort hier ist er zur Ruhe gekommen, dort hat er sein Nest gefunden. Das ist dort hier, wo unsere Schuld gesühnt wird. Dort, wo unsere Schuld gesühnt wird. Dort, wo wir nicht mehr das müssen abstressen und ableisten und tun und machen. Sondern dort, wenn jemand in Israel geschaut hat zu der Rauchsäule, bei den Stiftshütten und später beim Tempel, dann hat er gewusst, wie er mit Gott steht. Nämlich versöhnt. Aber nicht, weil er gut gelebt hat, sondern weil für ihn ein Opfertier hat müssen sterben. Und Jesus sagt, ja, und der Johannes sagt, seht das Opfer, das Opferlamm, das die Welt Sünde trägt. Jesus Christus ist da. Und dort kommen wir zur Ruhe, dort ist das Geschenk von der Sündenvergebung. Und dann ist hier noch von einem zweiten Altar die Rede, der ist im Heiligtum gestanden, dort haben nur Priester rein dürfen. Und dann hat es ja noch das Allerheiligste gegeben, dort hat nur der hohe Priester einst im Jahr her dürfen. Aber im Heiligtum, dort ist auch ein Altar gewesen, ein kleinerer Altar. Und dort hier ist Weihrauch geopfert worden. Das ist der Rauchopferaltar gewesen. Und das steht für das Gebet. Für das Gebet. Und letztendlich ist das für uns, dort kommen wir zur Ruhe, wenn uns Sorgen und Lasten und wenn wir umhertrieben sind von irgendwelchen Ungerechtigkeiten und wenn wir schreien vor Not und all das, dann hat Gott in Jesus Christus, so steht es, ungehinderten Zugang geschaffen. Nicht nur bis ins Heiligtum, sondern sogar ins Allerheiligste. Wo wir dürfen vor Gott retten, wo wir unsere Gebete, unser Herz dürfen ausschütten, unsere Nöte dürfen ausschütten. Und das ist ein Top-Vorrecht. Das ist eben nicht, hast du schon gebetet, hast deine Pflicht schon erfüllt, sondern das ist einfach das Top-Vorrecht. Dass wir zum Schöpfer Gott dürfen reden und ihm unser Herz ausschütten und ihm sagen, wie es uns zumut ist. Und dann zur Ruhe kommen. Dann ein weiterer Punkt, den wir anschauen, ist die Sorglosigkeit. Seht, wie euer himmlischer Vater für die Vögel sorgt und sie ernährt. Und dann seid dort hier, Bibel, das Wort Gottes, seid ihr nicht viel mehr wert? Für die Vögel hat doch Jesus Christus nicht sein Leben hergegeben. Er hat es für dich und für mich hergegeben. Und so viel sind wir wert. Und wenn wir lesen in Jesaja 43, wo die Frage beantwortet wird, hey, so viel bin ich dir wert, sagt er dem Volk Israel, dass ich ganze Völker für dich opfere. Und für uns im Neuen Testament steht, dass ich meinen Sohn Jesus Christus opfere, dass ich alles aufgebe. Alle meine Rechte, sagt Gott. Alle Rechte hat er aufgegeben. Und stirbt am Kreuz. Er wird arm. Gott wird arm. Die Totalliquidation Gottes ist das gewesen. Damit wir reich werden. Und der Gott, Jesus Christus ist ja nicht im Grab geblieben, sondern ist auferstanden. Der Gott sagt, ich habe die väterliche Fürsorgepflicht für dich übernommen. Ich habe die Fürsorgepflicht für dich übernommen. Schau, wie viel wert du mir bist. Schau auf das. Manchmal gibt es uns so eine innere Stimme, ja, du bist nichts wert und du kannst nichts und ach, Gott hat dich vergessen, wie sollte er auch noch an dich denken und so weiter. Nein, dann ruft er die Zusagen wieder ganz neu in Erinnerung. Hey, schaut mal die Vögel, schaut mal die Spatzen, die säen nicht, ich habe noch keinen Spatz gesehen, irgendwo säen. Aber Gott versorgt sie. Und wenn es noch im Restaurant ist, dass sie auf den Tisch rumgumpen und Brösmeli fressen und schlimmstenfalls sogar noch jemand, der gerade aufs WC geht, noch gerade ein Sandwich hergeht und dann nachher noch das hinterlässt, was das von dem, was sie gefressen haben. Bin ich nicht so Freund davon, aber auch schon beobachtet. Aber da kommt mir aber, dass sie sind. Es kommt mir aber in den Sinn. Gott versorgt die Spatzen. Er versorgt uns noch viel mehr. Und dann Zugvögel. Von denen können wir auch lernen. Und das ist ja spannend jetzt, gerade in dieser Jahreszeit, oder? Die sind schon gegangen. Und die gehen noch von diesen Zugvögeln. Und ich bin überzeugt, ihr habt auch schon Vögelzug beobachtet, oder? Das ist spannend. Ich finde das einfach spannend. Ich finde es auch schön, oder? Die Patrouille Suisse, die viel günstiger kommt. Zu beobachten und einfach die Perfektion von diesen Formationsflügen auch zu beobachten. Zum Beispiel der Star, habe ich gelesen oder und auch schon gesehen. Habt ihr ja wahrscheinlich bei mal zu einer Äpfelplantage gefahren mit dem Velo und plötzlich ist da ein riesiger Schwarm. Also wirklich, so etwas habe ich noch nie gesehen. Von Starren aufgescheucht und die fliegen. Und das hast du den Eindruck, das ist ein totales Chaos. Die sind auf und nachher machen die so ein Kugeln und dann machen sie so wie eine Wellenbewegung und so. Und irgendwo denkst du, dass die nicht zusammenbrechen. Aber nein, die haben irgendwie in dem Innen einen Ablauf. Und dann habe ich mich kundig gemacht, warum, dass der Sinn, das ist, dass das befürchtend aussieht für andere Greifvögel. Wenn die da hier so einen Schwarm sehen, oder die sehen irgendetwas, dass die nicht zugreifen können, das ist ein Schutz für die, oder wenn ich komme, oder? Das ist etwas in ihnen innen. Und jetzt kommt Jeremia 8, Vers 7. Für das seid ihr ja auch gestummt. Alle Zugvögel. Das wäre übrigens interessant gewesen, wenn der schon dafür gestummt hat, wenn ich jetzt gefragt hätte, also was steht in Jeremia 8, Vers 7, wie viel das es dann gewusst hätte. Alle Zugvögel kennen ihre Ordnung und gehen und kommen zu der Zeit, die ich ihnen bestimmt habe. Da wird das genommen von den Zugvögeln, vom Formationsflug von den Zugvögeln. Und dann sagt Gottes Wort hier, alle Zugvögel kennen ihre Ordnung. Und sie kommen und gehen zu dieser Zeit, wie es Gott bestimmt hat. Der Storch, die Tauben, die Schwalbe, Drossel und so weiter, oder? Und wisst ihr, was jetzt kommt? Weiss jemand, was kommt? Nur mein Volk hält sich nicht an die Ordnungen, die ich ihm gegeben habe. Also, Vögel sind gescheiter, mit anderen Worten. Die wissen mehr. Und mit anderen Worten heisst doch auch, hey, bitte lehret von denen. Lehret, lehret. Und das wollen wir machen. Gewissenigermassen sind wir ja Zugvögel. Ich habe gesagt, wir werden geboren. Und wir werden eines Tages sterben. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Das muss uns immer wieder bewusst sein. Hier, die Erde, die 70, 80, 100 Jahre, wie nachdem, das ist nur ein Durchreisen. Und das Ziel ist eigentlich gegeben. Und das Ziel wäre die Herrlichkeit bei Gott. Hier haben wir keine bleibende Stadt. Liebe Freunde, ihr seid hier nur durchreisende Gäste. Gebt den Verlockungen dieser Welt nicht nach. Und hier können wir lernen von den Vögeln. Sie machen sich rechtzeitig auf den Weg. Rechtzeitig. Hast du dich schon auf den Weg gemacht? Zum richtigen Ziel? In der Bibel steht an einer anderen Stelle, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Manchmal denken wir, ja, es gibt viele Menschen, die haben irgendeine gewisse Ahnung. Sie sagen auch, ja, das mag vielleicht alles gut und recht sein, aber für mich, nein, vielleicht dann, wenn ich einmal alt bin, wenn ich und so weiter. Vögel denken das nicht. Sie machen sich rechtzeitig auf den Weg. Und sogar noch dann, wenn es noch warm und schön ist. Wo man muss denken, also meistens ist es so, denn wenn es eigentlich, wieso gehen die? Da muss etwas in ihnen innen sein, ein innerer Impuls, der sagt, jetzt müssen wir gehen, jetzt ist Zeit. Und ich möchte einfach sagen, wenn du Jesus Christus noch nicht in dein Leben angenommen hast, als Erretter, als der, der deine Schuld vergibt, als der, der dich jetzt nehmen möchte und zum Ziel bringen, dass du die Heilsgewissheit und die Heilssicherheit darfst haben, ja, jetzt bin ich unterwegs zu ihm mit Herrlichkeit. Wenn du das noch nicht weißt, dann ist es vielleicht gerade heute der Zeitpunkt, diesen Weg zu beschreiten. Sie lösen sich auch nicht, das ist ja interessant. Es gibt ja immer so die Vögel, die bleiben hier hocken. Die gehen nicht, die reisen nicht ab. Und es könnte ja die Vögel jetzt denken, ja, Moment, wenn die Spätzle da bleiben, also könnten die Schwalben denken, nee, dann bleiben wir auch da. Die machen sich da hier nicht auf den Weg, oder? Nein, die lösen sich da nicht beirren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch nicht beirren von Menschen. Und es gibt eine riesige Anzahl von Menschen, die sagen, das ist doch alles Blödsinn. Das ist alles Blödsinn. Hey, das sind die Vögel, die ziehen, die sind ja viel intelligenter. Und dann noch etwas. Die Zugvögel reisen nicht nach dem eigenen Gutdünken, sondern sie haben Gottes Weisung, einen inneren Kompass, der ihnen gegeben ist. Im Psalm 32 steht das für uns Menschen. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Die Vögel denken nicht, ja, dann fliegen wir jetzt hier mal in den Ort durch, mal schauen, was wir dort so finden, oder Josten, oder was weiß ich, woher. Und das plötzlich sind sie da irgendwo über dem Ozean und Nein, die wissen woher. Sie haben den inneren Kompass. Und Gott möchte uns den inneren Kompass geben. Seine Weisungen, sein Wort, das ist unser Kompass letztendlich. Sein Wort, die Bibel, ist unser Kompass. Aber das bedeutet, und das muss uns bewusst sein, und das ist ja auch für die Vögel so, oder? Wenn sie dann nachher über die Alpen einfliegen und es dann dort hier tatsächlich kälter und garstig wird, vielleicht noch Gegenwind und es schneit und tut, und sie eben müssen über die Alpen einfliegen, und es Wind und Wetter bewölkt und Regenwetter ist, es ist nicht immer der einfachste Weg, wo sie müssen fliegen. Und für uns ist es auch nicht immer der kürzeste und der bequemste Weg. Aber der richtige Weg. Aber der richtige Weg, wenn wir auf Gott hören. Es ist nicht immer alles so happy-clappy, oder so, wie man so schön sagt. Alles ist, ja, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist einfach, ja, das ist alles in Ordnung. Du hast keine Probleme. Nein. Manchmal geht es durch Krankheiten, manchmal geht es durch seelische Nöte, manchmal durch Konfliktsituationen. Das lesen wir in der Bibel durch und durch. Da kann man einfach von Anfang an, nach dem Sündenfall, bis nachher zur Offenbarung 20 lesen, was der anders kommt. Da dazwischen ist so viel Elend, so viel Blut, so viel Krieg, so viel Krankheit und vor allem der Tod. Aber der Weg, wo Gott uns führt, das ist der richtige Weg. Was ich noch nie beobachtet habe, bis jetzt, dass Vögel Vorräte mitnehmen, dass sie irgendwie so ein Würmli-Päckchen um den Hals hängen oder ein Vogelnest mitschleifen oder irgendetwas. Das habe ich jetzt noch nie beobachtet, zum Minimum. Aber ich bin ja nicht Ornithologe. Aber auch die werden das nicht beobachtet haben. Nein, das ist eben das Spezielle. Sie nehmen gar nichts mit. Sie wissen, unterwegs werden wir versorgt. Sie werden unterwegs versorgt. Nicht immer mit weiss ich was für Vorräte und voraus und so weiter, aber Tag für Tag. Und junge Zugvögel folgen in der Regel einem Beispiel von den Älteren. Dann haben wir ein erstaunliches Beispiel in der Natur. Das ist der. Kennt jemand diesen Vogel? Er lebt nicht hier. Kennt ihn jemand? Ich habe ihn noch nicht gekannt. Das ist der Goldregenpfeifer. Der Goldregenpfeifer. Das ist ein unglaublich erstaunliches Beispiel und ein Vorbild für uns. Ich möchte noch ein paar Fakten mitgeben zu ihm. Der hat einen integrierten Autopilot, dass er von Alaska fliegen kann. Und jetzt muss man sehen, Alaska, das ist eine garstige Umgebung. Übrigens, dort hier ist es vielmals der Boden, dass er gar nicht richtig auftaut. Oder auch in der ostsibirischen Tundra findet man den Vogel. Aber jetzt gehen wir auf den von Alaska. Der fliegt von Alaska nach Hawaii. Das sind 4.500 Kilometer. Und er fliegt das in 88 Stunden. Und zwar über das offene Meer. Mein längster Flug, den ich gemacht habe, war so 9 bis 10 Stunden. Und das habe ich obermühsam gefunden. Aber das, was die hier machen, das ist ja obermühsam. 88 Stunden über das offene Meer. Das muss man sehen hier. Offenes Meer, da gibt es nie, aber auch nicht irgendwo eine Möglichkeit, zwischenzulanden und Nahrung zu sich nehmen und auszuruhen. Und man hat ausgerechnet, dass sie etwa 4 Millionen Flügelschläge machen müssen für diese Strecke. 4 Millionen Flügelschläge. Also, wir fangen an, machen mal 4 Millionen Liegestütze rein. Ja, das kann man mal so mal vergleichen. 4.500 Kilometer, 88 Stunden, genau 51 Stundenkilometer, die sie fliegen. Und wenn sie zu schnell würden fliegen, das wäre gar nicht gut, weil dann würden sie zu viel Energie verbrauchen, würden sie zu langsam fliegen, würde der Auftrieb fehlen und sie würden zu viel Energie brauchen. Sie müssen ungefähr die Durchschnittsgeschwindigkeit von 51 Stundenkilometer können halten, weil sonst kommen sie nicht durch. Über das offene Meer, sagen Sie noch einmal. Erstens mal, wer sagt denen, dass sie müssen losfliegen müssen? Die Älteren, Goldregenpfeifer, die gehen schon vorher. Die Jungen, die bleiben noch ein Zeitchen zurück und die fliegen nachher für sich. Speziell, die müssen zuerst nämlich noch Gewicht anfressen. Der Vogel ist etwa 120 Gramm schwer und frisst nachher sich Fett an, dass er so gegen 200 Gramm kommt. Stell dir vor, jemand ist 75 Kilo und muss auf 120 Kilo schwingen, so Kuchen essen. Und das passiert hier. Und das müssen sie haben. Und das gibt, wer sagt denen das, dass sie das müssen? Und wer sagt denen, dass sie auf Hawaii müssen fliegen? Noch nie sind sie dorthin geflogen, die Jungen. Goldregenpfeifer. Wer sagt das denen? Da muss etwas programmiert sein. Und dann hat man gedacht, Sterne und so weiter. Aber man hat auch herausgefunden, nein, auch bei Wind und Wetter, die kommen nicht vom Kurs ab. Das ist einfach gigantisch. Oder? Da kann man einfach nur staunen. Ja, die 70 Gramm angefressenes Fett, das ich gesagt habe, dass sie das überhaupt machen, das machen sie. Das brauchen sie auch, unbedingt. Wenn sie das nicht machen, dann haben sie gar keine Chance. Aber jetzt haben sie ein Problem, das lenkt nicht. Es lenkt einfach nicht. Die würden etwa 800 Kilometer, bevor sie in Hawaii ankommen, würden die alle zusammen abstürzen. Das ist so, das haben sie berechnet. Katastrophe, da gibt es keine Goldregenpfeifer mehr. Nein, aber sie wissen, all die Jungen, die noch nie geflogen sind, dass sie hochintelligente Vögel haben. Sie wissen, es gibt nur eine Chance. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen den Formationsflug. Nur gemeinsam erreichen wir das Ziel, weil sie genau 23% Energieeinsparung haben im Formationsflug. Und durch das erreichen sie das Ziel. Und die fliegen nicht selber, die fliegen nicht allein, sondern die fliegen nur in der Formation. Was für intelligente Viecher. Alle Zugvögel kennen ihre Ordnung. Hey, schaut euch die Vögel an. Was für eine Intelligenz. Die fliegen ihren vollkommenen harmonischen Bewegungsablauf. Nicht nur die Goldregenpfeifer, alle in der Formation fliegen, auch die Schwalben. Gemeinsam ändern die Höhe, Geschwindigkeit und Richtung. Gemeinsam. Weil sie wissen, wir sind aufeinander angewiesen. Also wenn sie über das Emmental fliegen und sagen, wow, das ist jetzt aber schön, das Emmental. Und die einen hätten so den Eindruck, komm, wir machen doch hier noch ein Picknick. Es ist so schön und die Sonne scheint gerade so warm. Und komm, wir machen ein Picknick, wir landen mal. Nein! Es gibt nicht Einzelne, die sich absondern, weil es jetzt gerade so, da hier ist es jetzt gemütlich, sondern miteinander. Die Höhe, oder? Vielleicht denken die einen, ja, jetzt könnten wir ein bisschen tiefer fliegen, dann sehen wir auch noch ein bisschen mehr von dieser wunderschönen Umgebung. Und da sagen, ja, hey, also da die lahmen Enten da vorne, jetzt geht die mal, hey, jetzt geht mal Gummi. Ah, Gummi geben sie nicht, aber Flügelschläge. Geht mal schneller vorwärts. Nein, miteinander. Und richtig auch die Richtung, wird gemeinsam entschieden, vor allem von vorne. Warum machen die das? Und ich sage es noch einmal, weil jeder hilft dem Nachfolgenden durch einen Aufwind. Und ich habe gelesen, je nach Vogelart kann das bis zu 50% der Energie sein, die die einsparen. Weil mit dem Flügelschlag vom Vorderen gibt das dem Hinteren einen Auftrieb. Da bekommt der Auftrieb durch den Flügelschlag vom Vorderen. So wird Energie produziert von den Vorderen, die armen Typen vorhin. Hä? Das sind die Arme. Das ist Patrouille Suisse von den Vögeln. In Philipper 1, Vers 27 steht, steht alle fest zusammen, in derselben Gesinnung, kämpft einmütig für den Glauben. Ich habe so den Eindruck, das ist unsere Herausforderung. Das ist unsere Herausforderung. Einmütig zu kämpfen. In dieser Einheit liegt Kraft, da liegt Energie, da liegt ein Vorwärtskommen. Auch wenn wir vielleicht mit dem oder jenem und mit dieser Höhe und mit dieser Tiefe und mit dieser Richtung nicht ganz einverstanden sind. Und Jesus betet, ich bete darum, dass sie alle eins sind, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast, dass sie sieht, die Formation, der Zusammenhalt. Das geht ja noch weiter. Dass sie sieht, dass die Welt sieht, dass wir geleitet sind vom Geist Gottes, der innere Kompass. Dem Formationsflug habe ich gesagt, oder die Hingeren, die bekommen den Auftrieb und die armen Typen vorhin. Wir beobachten das, es ist sonnenklar, das ist so. Wenn die Leitvögel müde werden, die wechseln sich immer wieder ab. Das ist eine Rotation, da kommen andere vorne, dann gehen diese wieder zurück, die vorher geflogen sind, weil eben der Luftwiderstand natürlich enorm ist, oder? Vor ohne Auftrieb. Und das ist für die Sonne klar, da wird einfach gewechselt. In dieser Formation wird ein Wechsel stattfinden. Hä? Das ist Vorbild. Das ist das Vorbild für uns. Und dann hören wir ja manchmal, wenn wir so einen Vogelzug beobachten, dass die da pfeifen und schreien, oder die Vögel. Und das hat eine Bewandtnis. Die Vorderen werden angestachelt oder angespornt. Vom Schreien von den Hingern. Hey, weiter! Hey, Mut! Und. Das ist einfach eine Ermutigung. Das ist so wieder Applaus. Oder? Wie wenn wir irgendwo in einem Fußballturnier sind und das ist, wie sagt man, der 12. Spieler, oder? Das ist das Publikum, das anspornt. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger, bei den Wildgänsen hat man das vor allem beobachtet, nicht bei allen, aber bei den Wildgänsen hat man das beobachtet. Wenn ein Tier krank wird oder verletzt ist und zu Boden muss, wenn es nicht mehr mitfliegen kann, dann ist es so, dass man nicht einfach sagt, tschüssi, sondern dass zwei andere Gänse, die noch gut weg sind, mit dem zu Boden gehen. Mit dem zu Boden gehen. Mit dem kranken Tier, mit dem verletzten Tier. Und dass die zwei nachher bei dem kranken Tier bleiben, bis das entweder stirbt oder wieder zu Kräften kommt. Und dann müssen sie sich einer anderen Formation anschließen. Sie wissen, aber auch zu dritten Höhe kommen wir nicht ins Ziel. Sie schließen sich einer anderen Formation an. Ist das nicht genial? Hey, schaut euch die Vögel an. Hey, alle Zugvögel kennen die Ordnung. Die wissen, was es braucht, was gut ist. Und darum schauen wir das heute Morgen an. Genau darum. Weil wir können lernen von dem Verhalten. Und eben weil durch die Vollformation eine viel, viel grössere Flugeffizienz möglich ist. Es ist einfach, für Goldregenpfeifer wäre alles. Wenn sie nicht in der Formation fliegen. Gut, wir stellen uns noch ein paar Fragen aus dem, was wir hier gelernt haben. Alle Zugvögel kennen ihre Ordnung, kennen wir unsere Ordnungen. Nur mein Volk hält sich nicht an die Ordnungen, die ich ihm gegeben habe. Nur die FEG Sumiswald kennt die Ordnungen und hält sich daran. Das ist unser Ziel. Gut. Bin ich in der Formation integriert? Weißt du das, dass du in der Formation integriert bist? Ich hoffe, du bist integriert in der Formation. Wenn du Zweifel hast, dann komm auf uns, auf die Gemeindeleitung zu, auf mich oder sonst jemand von der Gemeindeleitung. Bin ich bereit, in einer Position, die ich einnehme, eben wenn ich integriert bin, anderen Aufwind zu geben, durch meinen Flügelschlag, bin ich bereit, auch mitzuschaffen, mitzutragen, mit mir reinzugeben? Das kann ganz unterschiedlich sein. Und denken wir jetzt nicht, ich bin ja viel zu alt dafür. Und ich sage auch nicht, dass wenn man schon älter ist, dass jetzt nur das Gebet noch möglich ist. Da gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Jemandem zu telefonieren, der krank ist, wo jemanden zu besuchen, nachzufragen und so weiter, eine Karte zu schreiben und so weiter. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Natürlich das Gebet, das ist mir schon klar. Das sollte ich dann nicht irgendwie abwerten. Aber anderen bin ich bereit, anderen mit meinem Flügelschlag aufwenden zu gehen. Gibt es andere? Und wenn wir integriert sind, hoffentlich haben wir dann auch Aufwind von anderen. Und wenn nicht, musst du das auch melden. Dann meld's. Bin ich bereit, manchmal an vorderster Front, das heisst ohne den Aufwind vom Aufwind der anderen zu profitieren, auch mitzukämpfen? Manchmal ist das ziemlich herausfordernd. Und vielleicht noch eine weitere Frage, wie kann ich und will die Frontkämpfer ermutigen? Die hinten schreien. Und es gibt immer die schreien. Es gibt sie immer. Die Frage ist, was sie schreien. Ich möchte es einfach mal gesagt haben. Man kann schreien, dass die gerade oben runterhält. Dass du nicht gerade krank bist. Oder man kann ganz anders schreien. Ermutigend. Lob. Anerkennung. Irgendeine Ermutigung. Hey, bin ich einer, der hinten auch mit antreibt, die vorne stehen und an der Front sind? Bin ich bereit, rechtzeitig Position an kraftvollere, die noch mehr Power haben, die vielleicht einfach auch von den Ideen, von den Begabungen her, wo wir merken, hey, da tue ich gut daran, mich zurückzunehmen. Bin ich dazu bereit? Achte auf die Schwächen und bin ich bereit, barmherzigen Beistand zu leisten, wenn jemand krank ist, beziehungsweise verletzt ist, um mit dieser Person zu Boden zu gehen, Bieren zu bleiben, mich ihr anzunehmen? Wir ermahnen euch am Reden den Faulen ins Gewissen. Ja, das steht schon auch so. Aber macht den ängstlichen Mut, geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld, da merken wir etwas davon. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten. Tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Da merken wir etwas, was in der Vogelwelt gang und gäbe ist, einmal bei der Gänse. Das sind nicht dumme Gänse. Das sind gescheite Gänse. Und als letztes, allerletztes, kenne ich den lebensspendenden Aufwind. Also in Anführungs- Schlusszeichen. Ich meine, kenne ich das, was Jesus Christus uns anbieten will. Nämlich das ewige Leben, die Vergebung von unserer Schuld. Dass wir bei ihm zur Ruhe kommen, dass wir die Versorgung von ihm annehmen können. Das möchte Jesus uns geben. Es ist letztendlich seine liebevolle Annahme, seine Vergebung, seine Gnade und seine Versorgung, damit wir als Durchreisende als Ziel werden kommen. Das ist seine Garantie. Das ist seine Fürsorgepflicht. Die hat er für uns übernommen, wenn wir in seiner Formation Teil davon sind. Amen.